VUCA Blaster.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VUCA Blasters. Heute haben wir wieder zwei Gäste, die wir schon mal bei uns im Podcast hatten, gar nicht so lange her. Da ist Sven Echtzeller und Daniel Ulrich. Also muss ich die nicht nochmal vorstellen und auch keine Check-in-Fragen, es sei denn, ihr wollt gerne eine Check-in-Frage haben. Nicht, okay.
Das darfst du dir als Host aussuchen.
Ach, das ist gut. Lassen wir die Check-in-Frage erstmal weg. Wir hatten ja letztes Mal viel über Kultur, auch versus Strategie, Setup for Change, auch über euer Change Camp, was eure Erfahrungen waren, geredet. Sind da vielleicht auch ein bisschen philosophisch geworden. deswegen wollen wir heute ein bisschen konkreter starten. Und genau, wir hatten jetzt im Vorgespräch schon mal erzählt oder diskutiert, dass ihr vielleicht erstmal so einen High-Level-Überblick gibt und dann gucken wir, wo wir dann im Laufe des Gesprächs eingehen. Und genau, dann würde ich direkt mal übergeben an Sven.
Ja, super gerne. Danke dir. Genau, ich finde es auch gut, dass wir da reinspringen und hatte gerade selber noch überlegt, du sagtest, es war auf der einen Seite, ist gar nicht so lange her und dann trotzdem, vielleicht liegt es im Alter, ist es gar nicht mehr so präsent, wo es war. Das Einzige, was mir auf jeden Fall ganz klar im Kopf geblieben ist, ist, wir haben am Ende nochmal gesagt, was würden wir pragmatischerweise einfach empfehlen? Was könnte man ab morgen machen, um dem Thema Kultur mehr Zeit zu widmen? Und das war genau eigentlich der Tenor, zumindest an den ich mich aus meinem Munde erinnere, zu sagen, fangt erstmal an, überhaupt Zeit dem Ganzen zu geben. Also wir sind immer sehr stark mit dieser operativen Brille unterwegs, ne? Und das letzte Mal haben wir auch gesagt, es gibt eigentlich immer so zwei Seiten, die man beachten muss oder die man im Auge behalten soll. Das eine ist die Strategie, so wohin soll es gehen, die Vision, wie wollen wir das erreichen, die Strategie dahinter und so weiter und so fort, das ist alles super. Aber die Kehrseite-Medaille ist immer so dieses Kulturthema. Und ich glaube, die Kultur ist halt dann, wie wir es auch letztes Mal festgehalten hatten, sehr, sehr, sehr entscheidend darüber, ob wir überhaupt da ankommen, wo wir hinwollen. Also ich vergleiche das immer ganz gerne so ein bisschen mit einer Ehe oder man kann sich auch ein anderes Beispiel aussuchen, aber in der Ehe sagt man vielleicht, okay, komm, wir wollen Folgendes erreichen, das ist unser Lebensziel, so können wir es zusammenbringen, du wirst da arbeiten, ich werde das machen, Kinder, dies, das, hier. Das ist alles schön, so einen Plan zu haben, das hilft natürlich auch, das sollte natürlich auch geklärt sein, bevor man in die Ehe wahrscheinlich eintritt. Und gleichzeitig, ob man es überhaupt schafft und da ankommt, wird wahrscheinlich ganz stark durch das Kulturelle geprägt, ja, und ob man es auch in diesem Miteinander überhaupt bis dahin schafft. Ich finde, ähnlich kann man so eine Unternehmung betrachten und sagen, man braucht Ziele, man braucht Klarheit darüber, wie wir da hinkommen, was wir erreichen wollen, Prioritäten, ja. Und gleichzeitig müssen wir aber immer wieder drauf gucken, wie geht es uns dabei und kommen wir überhaupt da an, wo wir hinkommen wollen und dementsprechend mehr Zeit einräumen, das Ganze auch zu besprechen. Jetzt kann man das natürlich einfach mal so machen, so haben wir das letzte Mal reingerufen, man kann das Ganze aber auch strukturierter machen. Das heißt, wenn ich anfangen möchte, kulturbewusster zu wandeln oder an der Kultur bewusster zu arbeiten, was natürlich nicht immer gleich sehr einfach ist, an der Kultur direkt zu arbeiten, sondern häufig muss ich das Ganze über Bande dann spielen. Dabei hilft natürlich trotzdem eine gewisse Struktur. Und da wollen wir gerne heute mal mit euch draufschauen und auch gucken, was bringt ihr auch für Fragen mit und wo kommen wir in der Diskussion hin. Und wie du sagtest, Manu, vielleicht fange ich einfach mal an, den Rahmen so ein bisschen aufzuspannen. Und dann, nachdem wir den Rahmen aufgespannt haben, guckt vor allem ihr vielleicht auch, Sebastian und Manu, nochmal drauf, was kitzelt euch da gerade? Weil im besten Fall kitzeln die Zuhörer die gleichen Gedanken und dann haben wir vielleicht eine gute Mischung zwischen dem philosophischen Ansatz vom letzten Mal und doch ein bisschen mehr Struktur von heute. Ich versuche das Ganze mal, wir haben das auch grafisch aufbereitet und je nachdem, was wir für Möglichkeiten haben, vielleicht können wir das einfach beim Teilen der Folge auf LinkedIn oder so auch gerne mit anhängen, Manu. Ansonsten versuche ich das Bild jetzt mal so gut wie möglich verbal zu beschreiben. Und zwar haben wir uns folgendes Modell ausgedacht, den Kulturwertstrom. Der Kulturwertstrom soll eine Struktur, ein Anhaltspunkt sein, mit dem man sich orientieren kann, inwiefern ich mit Kultur oder auch an der Kultur direkt oder auch indirekt arbeiten kann. Das heißt, wenn wir sagen, nehmt euch mehr Zeit, bewusst Kultur zu prägen und zu verändern, heißt das in unseren Worten eigentlich vier Blickwinkel einzunehmen. Also grundsätzlich, die Idee des Wertstroms ist, glaube ich, bekannt. Ich fange irgendwo von A an und gehe dann bis zu Z, also End-to-End, wie man so immer so schön sagt, und schaue mir an, wo wird eigentlich an welcher Stelle welcher Mehrwert geschaffen in diesem Prozess. Und wenn wir das Ganze auf Kultur übertragen, haben wir im Wesentlichen drei große Blöcke. Wir haben vorher ganz, ganz vorne einen Block, der heißt Kultur initiieren oder vielleicht auch kulturbewusst initiieren. Ich glaube, auch das noch im Kopf zu haben vom letzten Mal, wir sagten, eine Kultur ist ja nicht da und wir fangen jetzt an, wir sollten an der Kultur arbeiten und wir fangen jetzt bei Null an, sondern die ist ja schon immer da gewesen und hat sich entsprechend schon eingespielt. Das heißt, der erste Schritt ist, Kultur bewusster zu initiieren. Daran anschließend haben wir dann den nächsten Schritt, Kultur anpassen und einbetten. Das heißt, wenn ich vorher anfange, Kultur bewusster zu initiieren, da werde ich verschiedene Workshops machen, da werde ich mir Konzepte überlegen, da werde ich mir vielleicht sowas wie Werte, Unternehmenswerte klarer definieren und klarer kommunizieren. Das ist ja alles schön und gut, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das wirklich im Alltag Einzug gefunden hat. Und das ist genau dieser zweite Schritt, Kultur anpassen und einbetten. Ich kann auch nicht erwarten, dass alle Werte gleich auf alle Abteilungen anzupassen sind oder zu übertragen sind, sondern genau das passieren muss, und zwar das Anpassen dieser Werte. Das heißt, die Kultur, die ich vorher bewusst initiiere, sollte eher ein Rahmenkonstrukt sein, ein Rahmenwerk, ein Framework, mit dem dann jedes Team für sich gucken kann, wie passt das Ganze am besten zu uns im Alltag. Und dann eben weg von dieser ganzen Theorieebene hin zu einer sehr pragmatischen, was heißt das auch konkret, wie betten wir das wirklich in den Alltag ein. Der beste Test ist, auf einmal ist ganz viel Stress und Druck auf dem Kessel, was kommt dann für Muster hoch? Ja? Und das ist eben meistens der Härtetest, hat die Kultur wirklich Einzug gefunden oder nicht? Weil wenn wir da in alte Muster verspringen, dann hat wahrscheinlich das Ganze noch nicht wirklich nachhaltig einen Anker gefunden. So, das heißt, wir haben jetzt Kultur bewusst initiieren, wir haben Kultur anpassen und einbetten, schön und gut. Jetzt gehen wir mal davon aus, das hat alles funktioniert. Die Kultur ist im Alltag drin, selbst bei Stresssituationen. Jetzt muss aber noch eine Verbindung geschaffen werden, und das ist die, die ich eingangs skizziert habe, die Verbindung zwischen Kultur und Strategie. Mit anderen Worten, der dritte Schritt in unserem Modell, Performance durch Kultur. Also durch die neue Kultur schaffen wir überhaupt eine entsprechende Performance, erreichen wir überhaupt das, was wir erreichen wollten. Wenn ich mir vorgenommen habe, irgendwie nach einem Jahr möchte ich 10 neue innovative Produkte auf den Markt gebracht haben und ich habe jetzt versucht, eine total innovative Kultur loszutreten, die hat auch Einzug gefunden in den Alltag. Aber hat das jetzt eigentlich wirklich geklappt? Haben wir trotzdem diese neuen 10 Produkte? Natürlich, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Ja, das Ganze muss nicht kulturell bedingt sein, aber auch da hinzugucken und zu sagen, hilft diese Kultur jetzt wirklich eigentlich, das Ganze irgendwie ins Leben zu rufen und diese Ziele zu erreichen, ja oder nein? Und dann kommen wir nämlich auf die vierte Linse zu sprechen. Die vierte Linse ist der ganze Rahmen drumherum, also modellhaft auch wirklich ein Rahmen drumherum geprägt, der auf diese drei Schritte Einfluss nimmt. Und zwar nennt sich diese Linse dann Verhältnisse und Strukturen. Also inwiefern gibt es strukturelle Systemelemente, die vielleicht davon abhalten, die neuen Impulse überhaupt mit Leben zu füllen? Also wenn ich sage, seid doch mal risikofreudiger, geht doch mal Risiken ein, versucht mal neue Dinge, seid mal fehlertoleranter. Das ist alles schön und gut, aber wenn ich dann irgendwie nicht die Verhältnisse und Strukturen schaffe, die das Ganze wirklich ermöglichen, Zeiträume, wo die Leute das wirklich auch mal machen können und nicht operativ unter Druck mit hochgradigen Messen irgendwie immer nur Kopf runter und im Alltag die Alltagsaufgaben abarbeiten und gar nicht in der Freiraum haben, kreativ zu werden, dann habe ich halt strukturell schon wieder was nicht geschafft. Oder noch viel schlimmer, der Klassiker, ich behalte das alte Messsystem bei, die alten KPIs, verlange auf der anderen Seite aber ein neues Verhalten. Also die Leute werden sich immer oder sehr häufig an den KPIs orientieren, die gesetzt sind, weil sie davon wirklich direkt persönlich betroffen sind. Ja, wenn wir gerade Richtung Incentivierung, Jahresbonus und so weiter, natürlich versuche ich erstmal meine Ziele zu erreichen, nach denen ich tagtäglich gemessen werde und am Ende des Jahres dann auch entsprechend gemessen werde. Das heißt, Verhältnisse und Strukturen haben natürlich den riesen, riesen Make-or-Break-Effekt auf das, was ich da überhaupt versuche einzustellen. Das mal so vielleicht als Gesamtrahmen. Habe mich jetzt selbst versucht, bewusst zurückzuhalten, nicht bei jedem zu sehr reinzuspringen, ist mir vielleicht nicht ganz gelungen. Und ich sehe auch schon die ersten Hände hochgehen. Vielleicht im ersten Schritt nochmal gerne an dich, Daniel. Fände ich nochmal wertvoll, dass wir vielleicht dieses Modell nochmal ein bisschen ausschmücken. Fehlte dir da was an einer Stelle oder hast du nochmal eine Nuance, die du setzen möchtest? Und dann würde ich sagen, Feuer frei und wir füllen das Ganze mal mit Leben, indem wir Fragen von Manu und Sebastian reinholen.
Okay, dann würde ich tatsächlich direkt reinspringen, ne? Also auch wirklich direkt in den ersten Punkt, den du erwähnt hattest, das bewusst, dass aus meiner Sicht, ne, so wie ich das kenne, ist das tatsächlich immer so ein bisschen der Punkt, wo dann tatsächlich so ein bisschen auch der Schmerz anfängt zu entstehen. In dem Sinne, wenn man, ne, es gibt ja immer so eine gewünschte Kultur, die sich Unternehmen gerne in Form von Werten in die Lobby vorne hängen und dann die echte Kultur, die dann im Unternehmen hängt. Ne, und ich glaube, das bewusst machen, ne, so wie du das am Anfang ja auch gesagt hast, ne, das ist ja nicht irgendwas, was bewusst dann irgendwie irgendwann mal hergestellt wird, sondern jedes Unternehmen, wenn es eine Zeit lang unterwegs ist, hat ja schon eine gewisse Kultur, ne? Und ich glaube, der erste Schritt mit diesem Bewusstmachen ist ja tatsächlich darauf zu schauen und sehr, sehr ehrlich zu sein mit sich, um da zu reflektieren, was haben wir denn überhaupt für eine Kultur? Und passt das zu dem, was wir uns überhaupt so vorstellen würden oder was wir bis dato immer angenommen haben, was wir für eine Kultur haben. Oft hat man dann tatsächlich sogar nochmal so ein bisschen diesen Zwiespalt, dass da so die Schere ein bisschen auseinanderklafft zwischen dem, was das Management sagt und glaubt, was da ist, und dem, was dann tatsächlich unten wirklich bei der Mannschaft alles angekommen ist und wie die Mannschaft diese Kultur lebt. Ne? Wie geht ihr damit um, gerade am Anfang, ne, das irgendwie so zusammenzuführen, und wie groß ist da meistens der Schmerz? Ich würde Daniel als ersten mal rannehmen.
Ja, auf jeden Fall. Und ehrlicherweise hast du offensichtlich das Modell schon in der Tiefe durchdrungen, weil genau das ist der erste Schritt. Also wenn du dir so einen Kulturwertstrom anguckst, ja, und die Schritte, die Sven gerade beschrieben hat, dann ist die erste Logik immer, wenn du jetzt noch gar nicht in diesem, wenn du noch gar nicht in diesem Flow drin bist, dass du als allererstes mal dieses Modell und diesen Wertstrom durchläufst mit einer Ist-Analyse. Du musst ja erstmal wissen, wo stehe ich eigentlich gerade. Das heißt, die Frage zu stellen, was hat denn bisher Kultur bewusst beeinflusst? Also was ist denn die Kultur im Hier und Jetzt? Und wenn wir sagen, Kultur initiieren als ersten Schritt, was ist denn das, was in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass sich Kultur weiterentwickelt hat? Weil Kultur entsteht, bewegt sich jede Sekunde und jede Minute, ob wir was dafür machen oder ob wir nichts dafür machen. Aber zu verstehen, was sie ist und was sie bewegt in einer Organisation, da liegt ein riesiger Wert drin. Und ich wiederhole das nochmal, nicht nur, was die Kultur heute ist, sondern auch das, was die Kultur bewegt. Ja? Weil da kannst du schon lernen, ob du Anpackpunkte hast, die dir dann hinten in den nächsten Schritten helfen. Und ich gehe einmal ganz kurz weiter und beantworte dann deine Frage rund um den Schmerz. Auch die Fragen von Kultur anpassen und einbetten kannst du in der Ist-Analyse, musst du in der Ist-Analyse erstmal verstehen. Ja? Was führt denn dazu, dass sich Kultur heute in Tagesabläufe, in Selbstverständnisse und so weiter und so fort überführt? Ja? Wie wirkt das denn auf einer Teamebene, wenn ich irgendwo eine Intervention setze in der Organisation? Performance durch Kultur, wo in der Performance, die wir in der Organisation liefern, sehen wir eigentlich kulturelle Elemente wirken und können einen Rückschluss darauf ziehen? Und last but not least, was sind denn eigentlich unsere Verhältnisse und Strukturen? Jetzt sind wir wieder bei der systemischen Brille oder beziehungsweise an diesem Punkt ganz explizit bei der systemischen Brille. Was sind denn eigentlich die Verhältnisse und Strukturen, die gewisse Dinge ermöglichen und so weiter? Vielleicht eine andere Erklärungsform, die man gegebenenfalls schon mal kennt oder gesehen hat, ist dieses Iceberg-Modell, ja, wo man sagt, was sind denn eigentlich konkret beobachtbare Verhaltensweisen in einer Organisation? Und ich mir dann die Frage stelle, gibt es Muster, in denen man das irgendwie zusammenfassen kann? Gibt es Wiederholungen? Gibt's, bündelt sich das irgendwo? Welche Strukturen ermöglichen diese Muster und welche Haltungen und Glaubenssätze wiederum liegen hinter diesen Strukturen, um da wirklich an die Wurzel irgendwie ranzukommen? Und eigentlich durchläufst du diese Eisberglogik in all dieser Schritte einmal. So. Jetzt zu der Frage zurück. Und wie tut es denn da eigentlich weh und so weiter und so fort? Also nichts ist schöner und härter als die Wahrheit. Ja? Da habe ich ganz am Anfang, es ist extrem wichtig, einen ungeschönten und unangepassten Blick auf deine Ist-Kultur zu haben und dir wirklich die Frage zu stellen, wo, und die kannst du dir übrigens wertschöpfend ganz genauso stellen, ja, wo sind wir heute schon irre wirksam in den Dingen, die wir tun? Also wo sind eigentlich unsere organisationalen Superkräfte sozusagen? Die gibt es in jeder Organisation, ja. Und wo stellen wir uns eigentlich immer gegenseitig ein Beinchen? Ja, und wo machen wir uns eigentlich immer selber das Leben irgendwie schwer? Das deutlich zu benennen und nach vorne zu stellen und da auch in den Schmerz reinzugehen und da auch vielleicht Glaubenssätze zu formulieren, die echt, wenn man die liest, sagt, boah, das ist aber schwierig. Aber Klammer auf, so denken wir hier offensichtlich. Ja, zum Beispiel, ich bin nur für mich und mein Team verantwortlich, der Rest interessiert mich nicht. Ja, das ist so eine durchaus häufig etablierte Geschichte. Das musst du mal klar benennen. Und wenn du es dann mal benennst, dann kriegst du ganz viel und auf den Punkt kommst, so hart der auch ist, kriegst du von ganz vielen Menschen aus der Organisation die Resonanz, ja, stimmt. So ist das hier eigentlich. Warum? Aber ist ja jetzt keine neue Erkenntnis. Hier kommt der neue Punkt. Du machst es transparent. Und übers Transparentmachen machst du es besprechbar. Und übers Besprechbarmachen machst du es intervenierbar. Eine Thematik, die jeder weiß, aber nie jemand ausspricht, die kannst du nicht bearbeiten. egal wie offensichtlich diese Dysfunktionalität ist. Von daher auf jeden Fall in den Schmerz reingehen und Transparenz siegt an der Stelle und gibt dir überhaupt die Grundlage, daran arbeiten zu können.
Ich würde mich mal nochmal direkt anschließen, weil ich, also genau so, wie Daniel es gerade sagte, die Idee ist dahinter zu sagen, das Modell bietet gerade vier Perspektiven ein. Das ganze Thema rund um Kultur initiieren, also man sieht auf diesem Modell auch noch ein Wort geschrieben, das heißt im ersten Schritt wollen. Also bei Kultur initiieren geht es sehr viel um das Wollen. Was häufig bei Analysen hilft, ist zum Beispiel die drei Blickwinkel wollen, können, dürfen, ja, gerade wenn es um Kultur geht. Also will die Person das vielleicht gar nicht aus gewissen Überzeugungen, Glaubenssätze, die die Person selber in sich trägt, wie wir gerade schon gehört haben? Nein, sie will es eigentlich. Ist es dann eher ein Können? Also habe ich vielleicht gar nicht die richtigen Fähigkeiten dafür? Muss ich vielleicht eher nochmal ein Training besuchen? Muss ich nochmal Kompetenzen, Skills aneignen, um das überhaupt machen zu können? Also gerade im Führungsbereich, ja, also vielleicht will ich anders führen, aber vielleicht kann ich es gar nicht, weil ich nicht das Handwerkzeug dazu habe. Ich brauche wirklich erstmal nur Modelle oder Strukturen, die mir dabei helfen. Und das Letzte ist dann das Thema dürfen. Selbst wenn ich kann, selbst wenn ich will, heißt es vielleicht trotzdem nicht, dass ich das im Alltag wirklich umsetzen kann, weil es vom Unternehmen her gar nicht in Anführungszeichen erlaubt wird. Also ich darf es überhaupt nicht, ich bin nicht empowered, ich bin nicht enabled, das Ganze umsetzen zu dürfen. Und das spielt zum Beispiel eine ganz große Rolle am Anfang beim Kulturinitiieren. Also wollen die Leute das, dann Kultur anpassen und einbetten, können sie das, schaffen sie es im Alltag, selbst bei Stress, das aufrechtzuerhalten, Verhältnisse und Strukturen drumherum, dürfen sie das? Und das letzte Thema dieses Performance durch Kultur ist eben das Verbinden dieser ganzen Verhalten, auch das strategische, also verbindende Element zwischen Kultur und Strategie. Diese vier Linsen sind immer im Ist- und Soll-Abgleich zu fahren, ähnlich wie Daniel es sagte. Ein kleiner Tipp allerdings, den wir auch selbst nochmal stark lernen durften und mussten und der richtig gut tut, ist, wenn ich jetzt mit einer reinen grünen Wiese-Ist-Analyse reingehe, im Sinne von, wir machen jetzt mal eine Ist-Analyse, versuchen alles, was es an Kultur gibt, irgendwie transparent zu machen, nach oben zu bringen und irgendwie besprechbar zu machen. Das wird ganz häufig ganz, ganz schwer, weil Kultur an sich, wie wir auch bei der letzten Folge schon sagten, ist ein sehr komplexes System, also ein sozial komplexes System. Das Modell versucht eher eine einfache Antwort auf ein komplexes Modell zu geben, anstatt jetzt ein komplexes System nochmal durch ein komplexes Modell zu beschreiben, weil irgendwann kommen wir mit unserer Brainpower auch ans Ende und können gar nicht mehr wirklich und sind dann überfordert, überhaupt mit diesen Themen zu arbeiten. Wenn ich jetzt in eine Ist-Analyse reingehe, kann es helfen, wenn ich mir trotzdem vorher einmal ein Soll-Bild mache. Also zumindest mal Dimension definiere. Ich habe ja meine Strategie, das ist für mich immer der Ankerpunkt, das sollte vorher da sein. Und anhand der Strategie, was sind die Dimensionen, zu denen wir eine Ist-Analyse fahren sollten? Welche Soll-Dimension sollten wir denn haben? Also gerade das Thema Fehlertoleranz kann ja eins sein. Und dann damit mit diesen 3, 4, 5, 6, 7 Schablonen in die Organisation gehen und immer wieder gucken, wo eckt es an, wo eckt es nicht an. Weil sonst kann ich Kultur ganz breit analysieren und dann bin ich nachher auch nicht mehr zielorientiert unterwegs. Also das nochmal als kleiner Tipp, wenn man damit arbeiten möchte. Ja, am Ende soll, muss ein Ist stattfinden, aber vor dem Ist sollte schon mal ein abstraktes Soll eigentlich stattfinden, um das Ganze ein bisschen zielgerichteter durchführen zu können. Das vielleicht und die zweite Ergänzung noch, und Manu, ich sehe dein Wille hier direkt reinzugehen und ich freue mich auch schon gleich auf deine Frage. Zu Sebastians Punkt nochmal. Ich glaube, also ein Riesen plus eins, wie wir mal so schön sagen, zu dem, was Daniel sagte, macht das transparent, bringt das Unschöne auf den Tisch, aber selbst das erfordert ja wieder eine kulturelle Komponente, die Offenheit und Vertrauen heißt. Also ich kann das vielleicht gar nicht besprechbar machen, ich kann das vielleicht gar nicht so ehrlich auf den Tisch bringen und darüber reden, wenn die Kultur, wenn die Offenheit nicht da ist, das überhaupt zu teilen, wenn die Offenheit nicht da ist, meine Glaubenssätze, die nicht so schön lauten, zu teilen. Wie schaffe ich das? Und ich glaube, es ist immer wieder dieses Spiel in der Reflexion des Momentes. Also die Kultur findet ja in jedem Moment statt. Selbst wenn ich den Workshop mache, hat das ja eine kulturelle Prägung, weil wenn ich den Workshop in Unternehmen A mache, B oder C, sind die Workshops laufen schon wieder ganz anders. Also es passiert in dem Moment. Also immer wieder eine Meta-Reflexion reinzubringen, das vielleicht auch nochmal eher als pragmatischer Hinweis an die zuhören und das einfach mal verproben wollen. Ja, wie soll ich denn Zeit für Kultur einräumen? Einfach im Geschehen immer wieder sagen, so, und jetzt machen wir kurz Pause-Knopf, was passiert hier gerade? In so einem Workshop super hilfreich. Pause-Knopf, ich habe das Gefühl, wir reden gerade immer noch nicht offen. Also die Glaubenssätze, die hier stehen, sind irgendwie sozial intelligente, angepasste Floskel, die wir herumwerfen, aber das trifft es immer noch nicht. Was können wir tun, um das Vertrauen gerade? Was braucht ihr, um mehr Vertrauen zu haben? immer wieder die und Leute immer wieder eine Ebene, und wenn das nicht funktioniert, wieder hochgehen, wirklich immer wieder diesen Spiegel vorhalten. Ich glaube, dann kommt man auch wirklich dahin, wo es ganz, ganz weh tut. Vielleicht nochmal zu deinem Punkt, Sebastian. Aber gerne, Manu, ich sehe Blitz in den Augen. Schieß los. Ja.
Also ich habe mehrere Fragen, aber ich fange erstmal. Also ich habe es erst verstanden, dass dieser Kulturwertsprung so wie so eine Reihe ist, Punkt 1, 2, 3 und 4. Da hatte ich dann so erst gedacht, okay, als letztes dann Struktur zu schauen, ist das nicht vielleicht auch vor ersten oder im zweiten, aber jetzt habe ich so ein bisschen verstanden, dass halt mehr Perspektiven, das heißt jetzt nicht, man fängt mit 4 erst an, wenn man 1 und 2 und 3 abgearbeitet hat sozusagen. Also es ist halt auch immer wieder ein Prozess sozusagen, denke ich mal. Ich finde es eigentlich ganz spannend, diese Ist-Analyse, wie fährt man denn sowas? Also sind das Fragebögen, sind das irgendwelche Umfragen, sind das die Führungskraft guckt sich in ihrem Team an, wie verhalten die sich? Also dieses Eisbergmodell kenne ich auch, aber es muss ja irgendjemand beobachten oder wo trägt man das zusammen? Und ich glaube, das ist relativ schwer, okay, diese Kultur vielleicht auch messbar oder was haben wir denn? Was ist da eure Meinung zu? Wie kann man das am besten machen?
Ja, es ist sicherlich nicht die eine einzige Sache, die du machen musst. Du hast gerade den Punkt Beobachtung angesprochen. Wenn du natürlich ich nenne das jetzt mal Luxussituation, ja, die Luxussituation hast, selber von außen eine ganze Menge Beobachtungspunkte sammeln zu können, dann ist das grundsätzlich gut, weil dann kommst du und die Beobachtungsgabe ist uns allen, die mit offenen Augen durchs Leben laufen, ehrlicherweise gegeben. Ja, dann kommst du schon relativ gut an den Punkt und an den Kern, zumindest auf der Ebene der Beobachtung Dinge zu beschreiben, wo du sagst, Moment mal, wie passt denn das da und damit zusammen? Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, geh in irgendein Gebäude, in irgendeinen Raum, die erste Millisekunde, die du durch die Tür trittst, du hast noch mit niemandem gesprochen, du hast zu keinem Augenkontakt, du kannst sofort sagen, ob in diesem Raum die Sonne scheint oder ob in diesem Raum eine dunkle, verregnete Wolke im Raum hängt. Ja? Also wir haben eine Wahrnehmungsebene und eine Beobachtungsebene, wo wir sagen, Moment mal, da ist irgendwas. Ja? Wenn du, wie gesagt, die Gelegenheit hast, reinzugehen und vielleicht sogar von außen zu beobachten, ist das aus meiner Sicht total wertvoll. Gleichzeitig wissen die Leute aber selber auch eigentlich, was ihnen jeden Tag passiert. Sie reflektieren das nur selten, ich sag mal, systematisiert und strukturiert. Und vielleicht ist das ein wesentlicher Teil der Antwort, nämlich zu sagen, einen Ort und einen Raum zu schaffen, wo man systematisiert und strukturiert die Beobachtung des Alltags erstmal reflektiert. Deswegen habe ich gerade das Eisbergmodell genommen, weil das ist auf gar keinen Fall die einzige Antwort darauf. Aber man kann das da eigentlich relativ simpel dran ableiten. So in der Realität, wenn du das dann für eine Gesamtorganisation breit machst, ist das ein bisschen, macht man das ein bisschen komplexer. Aber lass uns das mal auf den ersten einfachen Schritt zurückdampfen. Und der ist wirklich mal zu sagen, lass uns mal innehalten. Sven hat gerade das Beispiel zum Beispiel Fehlerkultur als Punkt genommen. Lass uns doch mal den Begriff, wie gehen wir eigentlich mit Fehlern in der Organisation um, Fragezeichen, als Frage über unser Eisbergmodell schreiben und dann mal sagen, welche konkreten Dinge habt ihr in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren in dieser Organisation beobachtet, wenn es um den Umgang mit Fehlern ging? Und zwar einmal auf der Ebene von, boah, da ist echt, das war irgendwie blöd, ja, falsch, schlecht gelaufen, wie auch immer, war nicht, oder positiv, das hat richtig, richtig gut funktioniert. Und dann hast du eine Sammlung von beobachteten Dingen und die versuchst du dann besser zu verstehen. Du versuchst eigentlich eine Root Cause Analysis auf diese Beobachtungspunkte zu machen, die nämlich heißt, und jetzt, ich bleibe wieder in dem simplen Modell des Eisbergs, ja, die nämlich heißt, sind das Einzelbeobachtungspunkte oder sind die irgendwie verknüpft in einem Muster? Also tritt da irgendwas sich Wiederholendes auf? Ja? Entweder das eine passiert immer oder hier passieren so drei Dinge, aber die gehorchen immer derselben Logik. Ja? Das versuchst du zu identifizieren. Dadurch versuchst du diese riesige Wolke an Beobachtungspunkten schon mal auf die relevanten oder auf die am vordringlichsten runterzudampfen. Dann sagst du, okay, wenn das immer wieder passiert, was gibt es denn auf der strukturellen Ebene, auf der Verhältnisebene, was das Ganze ermöglicht, was das erlaubt und so. Hier sind wir jetzt übrigens schon in unserem Thema, in unserer vierten Linse, Verhältnisse und Strukturen im Kulturwertstrom. Ja? um da zu gucken, okay, was sind denn die Rahmenbedingungen, die das überhaupt erlauben, ermöglichen, akzeptabel machen und so weiter und so fort, um dann dir die Frage zu stellen, auf einer Haltungs- und Glaubenssatzebene, was glauben wir als Menschen in der Organisation? Und ganz, ganz wichtig, was glaube ich als Mensch in der Organisation? Und da kommt übrigens der Schmerz beim Benennen der vor allem der dysfunktionalen Glaubenssätze. Es ist nämlich einfach zu sagen, ja, wir glauben bei uns so und so. Nein, nein, es ist viel härter zu glauben, ich glaube, dass ich nur für mein Team verantwortlich bin und dass mich der Rest gar nicht zu interessieren hat. Das ist die harte Aussage, die ich ehrlich treffen muss. Ja? So. Um darunter zu gehen, um zu sagen, okay, wo haben wir da eine Dysfunktionalität und eine Wirksamkeit? Also von daher, Eisbergmodell vielleicht gar nicht so falsch. Fakt ist, du brauchst eine gewisse Signifikanz in den Aussagen. Ja, das heißt, so eine Daumenregel ist eigentlich, im besten Falle gelingt es dir, von ca. 10% der Menschen der Organisation Feedback einzuholen. Das kannst du jetzt auf zwei Ebenen machen. Du kannst natürlich alle durch solche Workshops durchjagen und Eisberg-Workshops plus alles andere, was du da noch irgendwie machen kannst und machen solltest. Oder du machst qualitative Verprobung in einigen solcher Sessions, wo du tief reingehst und machst dann quantitative Bestätigung über Umfragen und so weiter und so fort. Und Sven kann uns vielleicht auch mal einen kurzen Einblick daran geben. Wir arbeiten gerade tatsächlich auch in einer KI-gestützten Variante. Wir sind da nur ein wenig vorsichtig, wie auf das Thema allzu mutig loszulassen, weil wir wissen, dass es eine gewisse, dass es ja auch um Feinheiten geht und wir uns nicht in die Situation begeben wollen, da am Ende ein Ergebnis zu haben, wo wir selber nicht mehr eins zu eins nachvollziehen können, wo das irgendwie herkommt. Aber damit experimentieren wir gerade ein bisschen. Ich hoffe, das gibt dir ein Gefühl. Und dann magst du noch was zu der KI-Thematik oder zum anderen sagen?
Ja, gern zu beidem. Ich finde, was du ansprichst, Manu, ist ja vor allem das Thema auch Messbarkeit. Also sobald ich analysieren will, muss ich über sowas wie Messbarkeit reden. Und das haben wir auch in diesem Modell mit drin. Zwei Grundüberlegungen, die das Ganze so ein bisschen prägen. Das erste ist Kultur, also wenn wir mal rangehen an Messen, was heißt Messen? Ich kann Messen erstmal unterscheiden zwischen qualitativ und quantitativ. Das ist so die größte Flugebene, würde ich mal sagen. Und es gibt ganz, ganz viele Sachen, wenn wir in die Ingenieurwissenschaft reingucken, die quantitativ super toll auswertbar sind. Bei einer Kultur ist etwas Erlebbares, etwas, was zwischen uns ist. Da muss die Antwort qualitativ sein. Im besten Fall fahre ich eine qualitative Analyse oder auch nutze qualitative Kennzahlensysteme, um Kultur bemessbar zu machen und damit arbeiten zu können. Wenn ich ein Unternehmen von 100 bis 200, vielleicht auch 300 Leute habe, ich glaube, da kann ich das ganz gut machen, das, was du gerade beschrieben hast, auch Daniel, so viele Workshops, also viel qualitativ aufnehmen, viel versuchen zu analysieren, viel rauszukriegen, weil mein Ziel im besten Fall ist ja, ich habe von allen alle Stimmen gehört und kann alles auswerten. Und ich glaube, bei so einem kleinen Unternehmen kriege ich das noch irgendwie hin, Workshops zu machen, auch die Ergebnisse gut zusammenzuführen, vielleicht zu verdichten und gewisse Kernmuster rauszuarbeiten. Aber jetzt sind wir ein Unternehmen mit 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, 300.000 Mitarbeitern. Da kannst du das überhaupt nicht, also A, kapazitativ stemmen und B, selbst wenn du alle Ergebnisse haben würdest mit 300.000 Mitarbeitern, wie willst du die jetzt irgendwie zusammendampfen? Und da kommt so das Thema KI mit rein. Und wir sagen, am besten wäre das natürlich, das zu haben, aber du hast halt überhaupt nicht diese Verarbeitungsmaschine, also unser Gehirn ist das mit Sicherheit nicht, die das kann, sondern mit einer KI könnten wir da hinkommen. Das heißt, das Ziel sollte eigentlich immer sein, qualitativ vor quantitativ zu messen und zu erheben, immer wieder in den Dialog gehen, austauschen, Glaubenssätze, Werte, all solche Themen wirklich zu formulieren und damit zu arbeiten. Und gleichzeitig ist noch, und das ist die zweite Grundüberlegung, es kann nicht die gleiche Antwort in all diesen vier Linsen sein, sondern jede Linse hat so ihren eigenen Schwerpunkt und dem muss auch diese Messbarkeit, die Analyse gerecht werden. Was meine ich damit? Ein kleines Beispiel, Kultur bewusst initiieren. Wir haben gesagt, dahinter steckt stark, da müssen wir ein Feuer auslösen. Mit diesem Kulturbewusst initiieren, da muss eigentlich rüberkommen bei den Leuten, ich habe Lust drauf. Das macht Sinn, was wir da kulturell erreichen möchten. Ich habe Lust, mich dahin zu verändern oder da mitzuprägen oder was auch immer es ist, um dann natürlich in das Thema Kultur anpassen und einbetten zu gehen und das Ganze wirklich in den Alltag zu übertragen. Aber das Thema Wollen steht im Vordergrund. Das heißt, an der Stelle kann ich zum Beispiel, und Quantitativität hilft mir natürlich bei großen Unternehmen, erstmal zumindest ein Gefühl dafür zu bekommen, wo sind denn meine Brennpunkte? Nichtsdestotrotz muss ich danach ins Qualitative abspringen. Ja, so eine quantitative Auswertung bei 300.000 Mitarbeitern ist erstmal sinnvoll, sprich sowas wie eine Umfrage, Zum Beispiel, ja, Surveys, die wir auch zu Genüge kennen, da kriege ich eine erste Indikation. Das kann nur nie die letzte Antwort sein, sondern dann muss ich ins Qualitative wechseln. Und hier, wenn da zum Beispiel bei einer Umfrage rauskommt, Kultur initiieren, also das Thema wollen, was kann ich da für einen Anhaltspunkt nehmen, was kann ich da für eine Kennzahl nutzen, um zu merken, wo sitzt es vielleicht nicht und wo ist die Brennstelle in meinem Unternehmen. Da kann ich eine Kennzahl wie ein NPS zum Beispiel super gut nutzen, der Net Promoter Score. Dahinter steckt für mich das Wollen. Also Leute, die diese Workshops erlebt haben, die diese neue Kultur, die dann da irgendwie entwickelt werden soll. Wer damit in Berührung kam und sagt, das macht Sinn, das sollten alle tun, ich würde das weiterempfehlen, das ist eine super Kennzahl. Die Kennzahl sagt mir aber gar nichts darüber, ob ich nachher zum Beispiel die Kultur wirklich verankert habe, ob ich dadurch besser performe. Die sagt ja nur, dass Leute grundsätzlich sagen, ist eine gute Idee. Das heißt, ich muss im nächsten Schritt Kultur anpassen und einbetten, zum Beispiel ganz anders wieder rangehen, in einem anderen Messgrad. Da muss ich eher gucken, hat das neue Verhalten Einzug gefunden im Alltag? Da gibt es Kenngrößen wie den Verhaltensveränderungsindex, den ich wählen kann. Ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber ich fasse es auch noch mal kurz zusammen, weil es war doch wieder mehr, als ich wollte. Erste Grundüberlegung, quantitative Erhebung und Analyse ist vielleicht gut, um mal ein erstes Gefühl dazu zu bekommen, wie sieht die kulturelle Landkarte meines Unternehmens aus, muss aber immer bei Kultur ins Qualitative wechseln, um dann eben reinzugehen und wirklich an der Kultur und mit den Menschen an der Kultur arbeiten zu können. Zweite Grundüberlegung, ich muss immer wieder, dabei hilft eben dieses Modell, je Linse mir überlegen, welcher Fokus hilft mir denn. Also ist es im ersten Schritt ein NPS, der mir jetzt erstmal hilft, um dieses Wollen zu initiieren, super, aber muss dann im nächsten Schritt wahrscheinlich einen anderen Schwerpunkt bei der Messung wählen. Diese beiden Grundüberlegungen wollte ich gerne noch dazulegen. Und das Thema KI, wie du sagtest, Daniel, ganz genau, das ist für mich die Antwort darauf, am besten wäre es ja Idealzustand, wir könnten mit allen Menschen reden und das Ganze, alles, was da rauskommt, qualitativ aufarbeiten und verarbeiten. Würde kein Mensch dieser Welt hinkriegen und da kommt die KI ins Spiel. Und ja, ich bin auch total bei dir, Daniel, das wäre mir auch alles zu heikel, das einfach so blindlings hinzunehmen, das Ergebnis, und dann zu sagen, das ist jetzt die Kultur. Aber um wieder auf den Punkt vorhin zurückzukommen, dieses Ergebnis macht es dann wirklich besprechbar, also transparent und darüber besprechbar. Und es gibt mir eine Diskussionsgrundlage, dann die Gespräche zu führen. Ich glaube, da kann das sehr, sehr mächtig sein. Aber wie wir alle wissen, sind wir auch bei dem Thema KI noch in den Babyschuhen. Und genau so tasten wir uns auch da gerade schrittweise nach vorne.
Also ich habe es so verstanden, man macht die Strategie, hat dann die Dimension, die man bräuchte, testet die, guckt, wie ist die Ist-Analyse. Und dann baut man darauf auf. Du hast jetzt immer viel von, oder ihr habt viel von diesem Wollen. Ich sehe das bei uns auch immer sehr schwierig, weil, oder ich finde, es ist halt auch schwierig, jede Person ist anders, sie wollen vielleicht was anderes, vielleicht auch jedes Team ist anders. Ich glaube, da, so aus meiner Erfahrung, ist das auch dann schwer, alle abzuholen. Dir da irgendwie eine Möglichkeit, weil gerade bei so Change-Projekten oder Change-Sachen, dann vielleicht wollen die einfach nicht. Und dann ist das natürlich, wenn dann so einer ist, der da immer gegenfeuert, das ist dann natürlich dann negativ. Oder konzentriert man sich erst auf die First Mover oder wie auch immer man die nennt?
Ja, also eine offensichtliche Antwort oder eine Brücke zu einer offensichtlichen Antwort hast du, glaube ich, direkt schon mitgegeben. Das kann man aber noch ein bisschen wissenschaftlicher auch hinterlegen, wenn du dir, also der liebe Herr Gauss hat ja mal eine nach ihm benannte Normalverteilung in die Welt hinaus posaunt, an der sich relativ viel in unserer Natur oder an dem sich relativ viel natürliche Dinge ableiten und erklären lassen. Und interessanterweise passt das auch relativ gut auf Organisationen und auf Menschen in Organisationen. Ne? Daher kommt auch durchaus dieser Begriff First Mover oder Innovators, Early Adopters und so weiter und so fort. Du hast normalerweise, um mal ganz kurz ne, uns diese Glockenkurve vor Augen zu führen, du hast so vorne im Bereich die ersten 15%, also ein, zwei Innovatoren, das sind so die Leute, die springen auf das nächste heiße, coole neue Thema, ich bin auf jeden Fall dabei, egal was es ist und hier wo, welche Tür muss ich eintreten, damit wir jetzt hier irgendwie weiterkommen können und so weiter. So. Den Leuten muss im besten Fall nur noch schnell irgendwas hinterherwerfen, was denen helfen kann, aber die sind auf jeden Fall eh schon unterwegs. Ja? So, dann hast du deine berühmten Early Adopter oder vielleicht auch First Mover und so weiter. Das sind Leute, die sich eigentlich davon überzeugen lassen und mitreißen lassen, wenn Leute wenn Leute an der Front stehen und loslaufen, also mehr an der Front, falsches Wort, an der Spitze einer Bewegung stehen und loslaufen, die sich dann dafür irgendwie begeistern können. Und statistisch sagt man so, mit diesen Innovatoren und mit diesen Early Adoptern kommst du auf ungefähr 15%. Ans andere Ende der Kurve hast du nochmal 15% Resistoren. Das sind die Menschen, wo du machen kannst, was du willst, die immer eine Gegenposition dazu einnehmen. Manchmal aus Prinzip, manchmal aus Überzeugung, manchmal aus, weil es ihnen einfach so schwerfällt, gar kein böser Vorwurf oder so. Es ist total akzeptiert, dass das so ist, wie das ist. Und ich glaube, der Umgang mit den Menschen, die auch bei kulturellen Entwicklungen genau diese Position einnehmen, ist gar nicht so sehr da ins Ghosting oder was, bloß nicht ins Ghosting zu gehen, sondern zu sagen, ich höre dich, ich sehe dich, ich akzeptiere diese Position, wir sind mit einer anderen Überzeugung unterwegs und wir werden diese Überzeugung hier vorantreiben und wir fänden es total cool, wenn wir dich irgendwann überzeugen könnten. Wenn uns das aber nicht gelingt, dann sind wir irgendwie traurig, aber dann ist das halt so und dann werden wir auch damit klarkommen. Also, und das reicht wahrscheinlich schon an Energie und an Spotlight auf diese Richtung, weil 2x15% an den Ecken macht 70% in der Mitte, deine Early und Late Majority, um die Menschen geht's. Ja, die Menschen, die hinten in der Opposition sind, die bekommst du so gut wie nie abgeholt und die Menschen, die vorne loslaufen, bekommst du so gut wie nie eingebremst. Die Frage ist, wie verhält sich die Early Late Majority, die 70% in der Mitte? Wo ist jetzt die Evidenz, auch aus ganz, ganz vielen Jahren und Jahrzehnten Organisationsentwicklung, ist eigentlich, wenn du, je nachdem, was du liest, wenn zwischen 22% und 24% der Menschen in einer Organisation eine aktive Position zu einem Thema einnehmen. Also auf gut Deutsch, wenn ich dich frage, wie findest du das, und du sagst, du, ich finde das richtig gut. Ja? Und damit nicht irgendwie vom Berg halten, dann hast du dein Tipping Point erreicht, wo erst deine Early Majority und dann deine Late Majority zur positiven Seite, also zur Akzeptanzseite kippen. Was das ja eigentlich heißt, ist, du die ersten 15% hast ja von alleine und da musst du noch auf 22 bis 24. Also eigentlich musst du nur 7 bis 9% der Menschen in der Organisation überzeugen, eine aktiv positive Position dazu einzunehmen, dann bewegt sich der Rest von ganz alleine. Das ist die Theorie. Die Praxis ist, oder die Antwort in der Praxis ist aus meiner Sicht, gib den Menschen eine Chance, dass sie selbst entdecken können, was in den Themen für sie drinsteckt. Wenn du mit einer Nummer um die Ecke kommst und sagst, wir haben uns mit vermeintlich schlauen Leuten hingesetzt und haben gesagt, das ist unsere Strategie und wir müssen jetzt und so sind wir kulturell unterwegs und wir müssen jetzt an der und der Stelle unsere Kultur so und so anpassen. Und das bedeutet, lieber Manuel, dass du so und so und so morgen agieren musst und das und das und das bitte ablegen sollst. Naja, den versteckten Mittelfinger unter dem Tisch, den brauche ich mir gar nicht zu denken. Ist doch klar, dass du, wer hat denn Lust darauf, sich von irgendwie von außen sagen zu lassen, wie man künftig irgendwie seine Themen hier irgendwie angehen soll. Sondern begegne den Leuten auch hier auf Augenhöhe und sag, Leute, das ist unsere Situation, das ist unsere Strategie, das sind irgendwie kulturelle Blöcke und Aspekte, die auf unsere Zielrichtung einzahlen. Wie nehmt ihr das wahr? Was sind eure Beobachtungspunkte? Was davon hilft eigentlich und wo tun wir uns eigentlich immer gegenseitig weh? Die Menschen wissen, wo wir uns gegenseitig in Organisationen überein hinstellen. Und Klammer auf, die wenigsten haben Lust darauf. Lasst uns den Menschen eine Chance geben, das irgendwie auch ans Tageslicht zu bringen und daran zu arbeiten und ihnen dann auch einen Freiheitsgrad zu geben, wie sie damit umgehen wollen. Und nicht zu sagen, und hier ist übrigens das Standardpflaster, ja, oder hier ist übrigens deine Ibuprofen 400, die nimmst du und dann ist alles okay. Es geht nicht um Standardintervention und so weiter. Hier sind wir wieder bei dem, was wir letztes Mal auch intensiv besprochen haben. Es ist hochindividuell. Per Organisation hochindividuell, was es braucht. Und sogar pro Team in einer Organisation kann das sehr unterschiedlich sein. Gib den Menschen eine Chance, dass sie das selber für sich aussuchen können. Dann hat es auch eine Chance, und jetzt sind wir bei von Kultur initiieren zu Kultur anpassen und einbetten, dann hat es eine Chance, dass es sich einbettet und verwurzelt im Selbstverständnis der Menschen und im Selbstverständnis der Teams.
An der Stelle würde ich tatsächlich sogar mit Blick auch ein bisschen auf die Zeit nochmal ein Thema, ein großes nochmal aufmachen wollen, glaube ich. Tatsächlich so als quasi so als abschließendes Thema für unser Gespräch wäre tatsächlich, ihr sagtet ja, ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein oder ein ganz, ganz wichtiges Fundament, was man tatsächlich braucht für die ganze Geschichte, ist ja so ein bisschen die Strategie. Ne? Es gibt ja diesen berühmten Ausdruck von Drucker, Culture eats strategy for breakfast. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, wo so ein bisschen immer die Realität dann so ein bisschen quasi auf den Wunsch prallt, wenn man in Unternehmen so ein bisschen die Strategie, die ein Unternehmen hat oder haben möchte, so ein bisschen mit der Kultur dann vergleicht, die man sich geben möchte, dass das nicht mal so ein bisschen aufeinander passt. Also es gibt immer dieses berühmte Don't be evil von Google, von dem man sich ja auch irgendwann mal abgekehrt hat, weil man dann festgestellt hat, ja, das ist so ein bisschen das Kulturelle und das, was wir mit unserer Strategie eigentlich verfolgen wollen, bis man dann irgendwann festgestellt hat, das passt nicht zu allem, was wir tun, weil nicht alles, was wir tun, folgt nur grundsätzlich diesem Eindruck, sondern da gibt es auch ganz, ganz viele wirtschaftliche Überlegungen. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein bisschen der Punkt, wo es Leuten dann schwerfällt, in so eine Art Strategie zu folgen, tatsächlich, weil das immer so ein bisschen aus dieser Kultur dividiert, ne? Also ein bisschen rausgeht aus dem, was man als Mitarbeiter sich vielleicht beim Erstellen oder beim Erbilden dieses Leitbilds, was man vielleicht für eine Kultur haben möchte, dass das tatsächlich nach einer Zeit immer ein bisschen davon wegdriftet, wie die Strategie sich eines Unternehmens entwickelt, ne? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht, um das vielleicht gut zusammenzubekommen? Oder ist da grundsätzlich der Weg zu sagen, ich muss das einfach, ne, also Kultur, diese Arbeit an Kultur ist ja nie zu Ende, aber ich muss auch ganz, ganz explizit diesen Status quo immer wieder erheben, immer wieder da einsteigen und nach einer bestimmten Zeit auch so tun, als hätte ich gerade nochmal Reset gedrückt und das Ganze wieder übereinander zu bekommen. Daniel?
Also der letzte Punkt, Kultur bewegt sich immer und immer weiter und die Entscheidung, Kultur bewusst initiieren und bearbeiten zu wollen, ist keine, die du einmal triffst und dann bist du fertig damit, sondern entweder wird das zu deinem Selbstverständnis, genauso wie du Strategiearbeit ja nicht ein einziges Mal machst und dann nie wieder auf deine Strategie guckst. Das ist eigentlich explizit dasselbe. Ich glaube sogar, und das ist jetzt eine Perspektivenfrage, ich glaube sogar, dass genau das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast, elementar wichtig ist, nämlich dass du bei der Frage, welche Kultur brauchen wir eigentlich in unserer Organisation, damit eine Strategie gut funktioniert, ganz genau hingucken musst. Deswegen auch in der letzten Folge, glaube ich, mein Hinweis, im besten Fall sind die Leute, die eine Strategie machen, auch für den kulturellen Aspekt und für die Strategieumsetzung und Nachverfolgung und die Verankerung und die Verbindung dieser beiden Dinge mit zuständig, vielleicht so als allererste Intervention auf einer Organisations- und Zuständigkeitsebene. Du läufst dann aber in einen Konflikt rein, nämlich wenn bisher Kultur von alleine entstanden ist, dann ist sie eigentlich im Wesentlichen daraus entstanden, dass die Organisation irgendwie einen Rahmen gegeben hat und dass innerhalb dieses Rahmens die Leute und die Menschen in der Organisation sich eine Kultur geschaffen haben. Nämlich eine, mit der sie selber gut klarkommen, die sie vielleicht teilweise wollen, die durch ganz viele Verhältnisse, ne, ganz viele Rahmenbedingungen vielleicht auch erzwungen wurde. Und jetzt wollen wir ja irgendwie an das Thema rangehen. Jetzt guckst du da aus einer Organisationsperspektive drauf und sagst, wir haben die und die Strategie und dafür brauchen wir folgende kulturelle Aspekte. Es kann sein, dass das mit den initialen Wünschen einer Zielunternehmenskultur bei den Menschen in der Organisation gar nicht so sehr zusammenpasst. Ja, und dann kann man ja die Frage stellen, habe ich die falsche Strategie oder habe ich die falschen Menschen für die Strategie, die ich als Unternehmen verfolgen möchte? Das ist jetzt relativ hart gesprochen. Vielleicht muss es gar nicht so schwarz und weiß sein, aber ich glaube, du musst in diesen Konflikt reingehen und in diese Situation reingehen, weil der ist ja da. Sonst ist ja die Nummer, die Organisation benennt eine Strategie, man kümmert sich nicht um den kulturellen Aspekt davon und die Kultur, die da ist, ist da und es führt dazu, dass die Hälfte von dieser Strategie niemals ins Leben kommt. Was wir jetzt einfach sagen ist, nee, nee, wir machen nicht Spray and Pray mit einer Strategie und mit einer Zielrichtung der Organisation, sondern wir setzen das auf, wir gucken uns den kulturellen Aspekt an und dann kommen wir gegebenenfalls in den Konflikt mit der Ist-Kultur und dann müssen wir diesen Konflikt austragen, indem wir sagen, für das, was wir als Organisation erreichen wollen, sind wir der Überzeugung, dass wir in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, so und so und so agieren müssen. Und hier ist jetzt aber die Vorstellung, oder vielleicht ist es gar nicht so sehr die persönliche Vorstellung der Menschen, sondern es ist vielmehr das antrainierte Verhalten der Organisation und der Menschen in der Organisation aus der Vergangenheit, die sagen, wir wollen das aber nicht. Und dann kommen Ängste und dann kommen Ablehnungen hervor und so weiter. Und jetzt bist du wunderbar in der Dynamik, die du hervorrufst, wenn du Veränderungen initiierst. Wichtig wäre mir, den Konflikt an dieser Stelle dann auszutragen, weil da ist er viel, viel ehrlicher, als den Konflikt an der Stelle auszutragen, wie können wir denn so gut es geht erläutern, dass so wie wir heute sind und so wie wir es auch wollen hier bei uns, eigentlich das alles wunderbar zu der Richtung der Organisation passt. Weil das ist das, was üblicherweise passiert. Und dann fehlt, da guckt da keiner systematisch hin und dann fehlt was und dann ist die Strategie am Ende wieder nicht das Papierwert, auf dem sie steht.
Das ist ganz toll. Mir ist gerade ein Gedanke durch den Kopf geschossen, basierend auf dem, was du gerade gesagt hast. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber bei dem Reflektieren, speziell auf das Thema Kultur, ist mir gerade aufgefallen, dass es ganz, ganz oft so ist, dass Unternehmen bei dem Thema, also gerade das Management, ganz schnell definiert, was man sein will als Unternehmen. Mitarbeiter das ganz, ganz oft aber aus der Warte heraus definieren, wie man sein will. Und ich glaube, da entsteht ganz, ganz oft so ein Zielkonflikt tatsächlich, dass man zwar eigentlich über das Gleiche reden möchte, was Kultur angeht, da aber zwei komplett verschiedene Blickwinkel drauf hat. Habt ihr auch so eine Beobachtung gemacht bis dato? Weil ich merke das tatsächlich, wenn ich das so ein bisschen reflektiere, gerade in Bezug auf so Kulturworkshops, die ich in der Vergangenheit mal gemacht habe, mit in Unternehmen, in denen ich war oder mit Teams, mit denen ich unterwegs war, dass das ganz, ganz oft zum Konflikt ist, ne? Dass man eher so von der Unternehmens- und Managementseite auf dieses ne Was guckt und aus Mitarbeiter- oder Kollegenseite immer auf dieses Wie. Sven?
Ja, ich kann dir da total zustimmen und ich glaube, das Ganze rührt ganz, ganz stark, also es ging mir gerade auch bei Manus Frage durch den Kopf, ganz stark von der Grundphilosophie, wie will ich denn überhaupt mit Kultur umgehen im Unternehmen? Ich glaube, das muss einmal klar beantwortet werden. Ich kann natürlich ganz klar sagen, hey, irgendwie das Top-Management, das sind die Kapitäne vom Schiff, die haben das Schiff gebaut, die sagen, das Schiff fährt jetzt dahin und wir stellen uns das ganz konkret so vor. So soll sich verhalten werden, das sind die Regeln an Deck. Das ist sehr top-down geführte Kultur, wo man das irgendwie stark vorgibt. Ich kann genauso gut irgendwie so ein super co-kreatives, ich skizziere jetzt mal die andere Seite des Spektrums, das Hippie-Boot, wo wir alle sagen, wir haben uns alle lieb und wir diskutieren alle gemeinsam mit und finden im Konsens das, was wir machen wollen. Das ist ja eine Grundphilosophie, wie will ich mit Kultur umgehen? Ich glaube, diese klare Verantwortung, dieser klare Gedanke dahinter, wer prägt Kultur mit, wie wollen wir damit umgehen, wollen wir Leute mit einbeziehen, wollen wir es nicht einbeziehen? Diese ganze Überlegung muss einmal stattgefunden haben, damit überhaupt das, wir reden ja hier von, oder du redest auch stark von, was dahinter steckt, was du sagst, ja verschiedene Erwartungshaltungen auch so ein bisschen und unausgesprochene Erwartungshaltungen. Und das Ding ist, wenn ich das nicht kläre und wenn ich nicht ganz klar definiere, wie, was, wo, dann wird sich der Raum immer füllen. Der Raum bleibt nicht leer, gerade ein kultureller Raum, der ist immer da. Der füllt sich dann aber so, wie Leute das in dem Moment als richtig empfinden. Genau, was du sagst, die Leute interpretieren dann ihr Wie rein oder prägen das selber. Und das geht dann vielleicht gar nicht Hand in Hand mit dem, was von vornherein überlegt war. Also ich glaube, Kultur klar genauso definieren, Verantwortung definieren, Prozess für Kultur definieren, wie man es für Strategie macht. Und das Ganze auch zu harmonisieren. Was ich damit meine, ist, wenn ich eine Top-Down-Strategie fahre, ganz hart von oben führe, dann aber versuche, irgendwie Bottom-Up Kultur prägen zu lassen, das wird, glaube ich, auch schwierig. Wenn ich allerdings einen Strategieprozess habe, der schon in sich auf ko-kreative Elemente zurückgreift, wie zum Beispiel in Hoshin Kanri, ja, wo ich mit dem Catchball-Prozess bis nach unten die Leute mitprägen lasse bei der Strategie, da ist wahrscheinlich dann ein kulturelles Vorgehen im Sinne von, wir alle prägen das mit, deutlich anschlussfähiger. Also ich glaube, dahinter steckt ganz viel so ein architektonischer Aspekt. Wie möchte ich das Ganze überhaupt aufsetzen, um dann in das reinzugehen, was wir jetzt eigentlich davor die ganzen 50 Minuten bequatscht haben?
Also gibt es
da auch vielleicht ein letzter Gedanke. Ja, entschuldige mal.
Nee, erzähl.
Ja. Also ein letzter Gedanke dazu, weil das auch ganz spannend ist. Wir sehen das jetzt bei vielen Projekten und haben auch dort ein neues Konstrukt uns überlegt. Vielleicht das mal so als kleiner Peak, Sneak Peak da am Ende der Folge sozusagen. Wenn man nochmal rein organisatorisch und historisch schaut, woher kommen die Führungskräfte in einer Organisation? Auch das ist unterschiedlich, aber dennoch finden wir häufig Folgendes vor. Die Führungskräfte kommen stark aus der eigenen Perspektive eines Mitarbeiters vorher, sind Experten gewesen auf dem Gebiet, wurden dann befördert aufgrund des ganzen Wissens und sollen jetzt aber dann eben auf einmal auf einer anderen Flughöhe agieren. Das heißt, sie bringen einen ganz, ganz starken Management-Schuh mit, den linken Management-Schuh. Wohingegen der rechte Kultur- und Leadership-Schuh meistens nicht wirklich, da wird nicht viel mit an die Hand gegeben, da wird nicht viel durch Coaching irgendwie unterstützt, um sich da zu finden, wie möchte ich eigentlich, wie kann ich kulturell prägen, wie möchte ich kulturell prägen, wie möchte ich als Führungskraft auftreten. All die ganzen Leadership-Aspekte, die werden, glaube ich, viel zu wenig mit an die Hand gegeben. Und nochmal, es gibt auch Unternehmen, die das vorbildlich machen, aber eben auch einige, die es nicht tun. Und wie schaffe ich es? Denn dieses ganze Thema, ich mache mal einen Workshop hier oder da, wie du sagtest, Sebastian, ich mache einen Workshop und dann... Workshop ist immer so ein gefühltes Element von, das ist dazu dran geflanscht. Es findet außerhalb dessen statt, wo eigentlich Kultur stattfindet. Ein Workshop ist dann etwas von außen drauf geguckt. Das braucht es auch. Aber was es viel mehr braucht, ist eigentlich in dem Moment im Geschehen die kulturellen Weichen zu stellen. Jemanden, der im Meeting sagt, stopp, jetzt machen wir gerade wieder das, was wir nicht machen wollten. Jetzt findet wieder das dysfunktionale Muster statt. In dem Moment zu intervenieren und das häufig genug zu machen. Und dann stellt sich eben, es gibt diese schöne Studie von Flöhen, meine ich. Die waren in diesem Glas und das Glas hatte einen Deckel. Und die Flöhe wurden da drin irgendwie, natürlich mit Luftzufuhr und so weiter, über Generationen hinweg haben die sich da fortgepflanzt. Und irgendwann hat man den Deckel weggemacht und die Flöhe sind trotzdem nicht mehr aus diesem Glas rausgesprungen, weil sich eben rein kulturell dieser Rahmen gebildet hat, diese Erwartungshaltung, wir machen das nicht. Ähnlich kann ich das jetzt wieder auf die Kultur übertragen. Wenn ich häufig genug in dem Geschehen, in dem Moment selber diesen Deckel lege, der natürlich ein gewollter Deckel ist und auch ein akzeptierter Deckel ist, um wieder auf das Wollen zu sprechen zu kommen, dann kann ich über Routine es schaffen, dass sich dieses Verhalten irgendwann einstellt. Wenn ich das immer wieder nur von außen versuche, wird das ein bisschen schwierig. Also wie schaffe ich es im Alltag, diese Kulturrolle ins Leben zu rufen. Und da kann man eben entweder das aus dem Inneren heraus stärken, vielleicht hat man Führungskräfte, Mitarbeiter, Leadership heißt ja auch nicht immer nur jemand in der Führungsposition, sondern es kann auch ein Mitarbeiter sein. Schaffe ich es darüber? Das kann funktionieren. Oder ich stelle mir bewusst eine Zeit lang einen Cultural Co-Lead an die Seite und sage, diese Person ist im Alltag, im Tagesgeschehen dabei und achtet ganz stark aus einer kulturellen Perspektive darauf, was für ein Verhalten sich einstellt und sobald wir diese identifizierten dysfunktionalen Muster sehen, sofort intervenieren. Und das ist wirklich ganz, ganz interessant, weil nach 3, 4 Mal brauchst du das gar nicht mehr sagen. Dann hebt nämlich jemand anders die Hand und sagt, Moment, aber jetzt machen wir das schon wieder. Und auf einmal hast du das Thema total verankert in dem Alltag der Mitarbeiter. Aber Manu, du wolltest auch noch was sagen und du musst ein bisschen früher raus oder gleich schon raus, ne? Habe ich im Kopf.
Genau, also wir kommen aber wahrscheinlich auch schon zum Ende der Folge. Habe auch noch sehr viele Fragen hier auf meinem Zettel. Könnten wir vielleicht wahrscheinlich nochmal eine dritte Folge machen. Aber ich finde es ein sehr spannendes Thema. Aber vielleicht zum Abschluss, hatte ich ja letztes Mal gefragt, was sollen die Zuhörerinnen und Zuhörer so mitnehmen? Da hattet ihr ja gesagt, Zeit für Kultur einräumen hauptsächlich. Was wäre das vielleicht heute für euch? Kann man das überhaupt in einen... Oder was sind so das Wichtigste für euch, was die vielleicht mitnehmen sollten?
Ich würde mal kurzer Blick zu Daniel, genau, ich würde mal den Anfang machen. Letztes Mal war meine Worte Zeit für Kultur nehmen. Ich würde es jetzt ergänzen durch Kultur, die Zeit nicht nur nebenan nehmen und immer wieder mal zurückziehen und außerhalb des Geschehens, sondern versucht die Zeit im Geschehen zu nutzen. Wir hatten heute ein paar Beispiele, glaube ich. Das, was ich gerade am Ende beschrieben habe, was ich nicht nochmal wiederholen werde. Vorhin hatten wir aber auch gesagt, versucht immer wieder mal zwischendurch den Pauseknopf zu drücken, mitten im Geschehen und reflektiert in dem Moment mal, was gerade passiert. Da braucht ihr nicht mal externe Hilfe oder so, sondern wirklich bewusst sagen, das Meeting stattfinden lassen. Es gibt diese schöne Methode, wo man einfach einen zufälligen Timer stellt und der klingelt einfach irgendwann nach 13 Minuten und 27 Sekunden. Und dann sagt man, stopp, was ist jetzt gerade passiert und was passiert hier? Und gerne diese differenzierten Blickwinkel dann mit reinzunehmen in die Reflexion, die wir heute beschrieben haben. Das können zum Beispiel diese 4 Perspektiven und Linsen sein, die wir besprochen haben, aber auch das Thema Messbarkeit. Wir sagten, auf der einen Stelle macht es mehr Sinn, auf das Wollen zu gucken, NPS, bei der anderen vielleicht eher auf das Können. Also hat sich ein Verhalten wirklich nachhaltig unter Druck und Stress auch eingestellt. Das wären so meine Impulse. Und gerne freue ich mich aber auch über weitere Austausche. Also da kann man sich gerne melden. Ich glaube, man merkt, Daniel und ich, uns fehlt es nicht an Worten und der Wille, da nochmal tiefer ins Detail zu gehen, ist sicherlich da. Daniel, gerne nochmal an dich den Ball.
Ja, wir haben das, was wir jetzt in der letzten Stunde beschrieben haben, aus der Intention aufgeschrieben, weil wir gesagt haben, wir wollen in dieser Komplexität ein bisschen eine Schrittfolge und wie kann ich eigentlich starten oder reinkommen schaffen. Und jetzt kann man, wenn man sich die 60 Minuten anhört, vermutlich auch auf die Idee kommen, um Himmels Willen, das klingt irgendwie gar nicht so einfach. Von daher würde ich sagen, jetzt ganz am Ende, alles das, was ihr spannend fandet, die letzten 60 Minuten, super cool. Wenn ihr eine Sache mitnehmen wollt, ist, wenn ihr euch die Zeit nehmt, guckt als allererstes mal auf die Verbindung von, welche Dinge beobachten wir eigentlich in der Organisation Und wie sehr hilft uns das eigentlich bei irgendeiner Zielrichtung, in die wir laufen wollen? Das ist der erste Schritt, den ihr beim Thema Kultur initiieren macht. Dann seid ihr in diesem Wertstrom drin. Der Rest ergibt sich eigentlich logisch in der Folge. Und die Komplexität und das, warum man da so lange drüber reden kann, ergibt sich eigentlich daraus, wenn man auf die Nuancen guckt, wenn man auf die, wie messe ich das dann ganz genau richtig und so weiter und so fort. Und wenn ich es nicht ganz genau richtig messe, sondern wenn ich erstmal meinem Bauchgefühl gehorche, bin ich trotzdem gut unterwegs. Von daher die herzliche Einladung und auch ganz bewusst die klare Aufforderung, startet mal damit. Startet mal damit zu besprechen, wie seid ihr eigentlich heute unterwegs und was davon hilft euch und was davon hilft euch nicht. Und das klingt vielleicht in der Formulierung viel, viel einfacher. Und wenn ihr das tut, dann tut ihr euch vielleicht im Anschluss noch den Gefallen, das nicht als singuläres Event dastehen zu lassen, sondern das irgendwo auf diesem Kulturwertstrom zu verorten und dann dem Wertstrom ein Wertstrom sein zu lassen, nämlich über Flow durch den Wertstrom dann tatsächlich hinten raus ein Ergebnis, was wirklich bottomline auch wirklich einen Impact hat, sei es auf einer Zufriedenheitsebene für die Menschen, sei es auf einer Ergebnisebene für eine Organisation oder sei es auf einer Impact-Ebene für Gesellschaft, Welt oder was alles. Das einfach als herzliche Einladung. Dieses Modell findet ihr bei uns auch öffentlich irgendwie auf unserer Website beziehungsweise auf unserem LinkedIn-Beitrag. Das könnt ihr euch runterladen. Da gibt es Templates und Vorlagen für. Die sind bewusst freigehalten, weil ihr das für euch dann ausfüllen müsst. Herzliche Einladung. Schnappt euch das einfach und fangt mal an.
Das sind noch schöne letzte Worte für diese Folge. Also wir können das gerne auch mal in die Shownotes reinpacken. Einfach mal machen, anfangen, finde ich coole Worte zu dieser Folge. Dann vielen Dank für eure Erfahrungen, eure Wissen, was ihr heute geteilt habt. Und vielleicht sehen wir euch ja doch nochmal bei einer dritten Folge mal schauen. Und bis dahin erstmal, gute Zeit.